Wenn es um das Thema Portfolioanalyse geht, dann führt kaum ein Weg an den drei Programmen Portfolio, Performance, Rentablo oder Trezor One vorbei. Mit dieser Software, mit diesen Internetseiten, mit diesen Apps schaffst du es tatsächlich, die Performance deines Depots teilweise recht einfach, sehr komplex und sehr gut übersichtlich darzustellen. Und daher weißt du immer, wie sich dein Depot aktuell entwickelt und wie eigentlich deine eigene Depotrendite aussieht. Im heutigen Interview spricht Sumit mit uns über die Software Trezor One. Trezor One ist eine Software, eine Webseite, die du sehr gut inzwischen mobil benutzen kannst und eine sehr schöne und angenehme Grafik hat und zudem auch super einfach zu benutzen ist. Es gibt einen sehr hohen Automatisierungsprozess und welche Geschichten es hinter Trezor One gibt, was das Ganze eigentlich ist, wie es funktioniert, wie du dieses Tool kostenfrei nutzen kannst, um noch ein besserer Investor zu sein. Das ist heute das Thema, also lass dich überraschen, bleib dran und nach dem Intro geht es weiter.
Herzlich willkommen beim Finanzilluminati Podcast. Schön, dass du da bist. Es erwarten dich tolle Aktienanalysen und spannende Themen zum aktuellen Börsengeschehen. Freu dich auf Aktienvorstellungen, Depotchecks und Diskussionen um alternative Anlagemöglichkeiten. Bevor wir gleich starten, beachte bitte den Disclaimer und Transparenzhinweis. Du willst keine Folge mehr verpassen? Abonniere jetzt den Kanal und bleibe immer auf dem neuesten Stand. Alle in der Sendung genannten Infos findest du am Ende in den Shownotes sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com.
Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Im heutigen Interview begrüßen wir Sumit. Sumit, grüße dich.
Hi, danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist und schön, dass du diese Einladung auch angenommen hast. Für alle, die dich noch nicht kennen und deinen Namen jetzt noch nicht zuordnen können und vielleicht auch noch nicht dem entsprechenden Tool zuordnen können, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du so?
Mein Name ist Sumit. Ich bin Programmierer vom Beruf her, beziehungsweise mittlerweile eher im Management, im Leadership-Bereich von Programmierern. Und ich habe Anfang des Jahres, also Anfang 2020, ein Tool angefangen, um mein Portfolio zu tracken, weil ich ja einfach ein neueres Tool haben möchte. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum ich hier eingeladen bin, denn das hat sich ganz gut verbreitet, ist gut gewachsen. Trezor One heißt das und es geht fleißig weiter und füllt meine Freizeit komplett auf aktuell.
Sehr schön, danke für deine Vorstellung. Bevor wir uns jetzt mal genauer anschauen, was Trezor One eigentlich ist, kommt nochmal die 60-Sekunden-Challenge. Das ist das, was du auf dem Fragebogen schon einmal gesehen hast, wo dann noch stand, das Wort folgt noch. 60-Sekunden-Challenge heißt nichts anderes, als dass du gleich ein Wort von mir bekommst und innerhalb von 60 Sekunden dazu sagen kannst, was dir als erstes einfällt. Dein Wort lautet Karriere. Und los geht's.
Okay, Karriere für mich typisches Angestelltenverhältnis. Bedeutet Einkommenswachstum, weiterentwickeln, weiter lernen. Die Karriereleiter hochgehen, das ganz Klassische. Nicht unbedingt was für jeden erstrebenswert ist, glaube ich. Ich denke, Selbstständigkeit und Unternehmertum kann einen finanziell weiterbringen und hat nichts mit der klassischen Karriere zu tun, weil es keine Leiter ist, sondern mehr so eine Achterbahn. Aber ich denke, ja, in Deutschland werden wir zum Angestelltenverhältnis erzogen, auf Schulen und im Studium. Und da gehört die Karriere dazu. Und wenn das der Weg ist, den man für sich wählt, dann gibt es viele schöne Tricks und Kenntnisse, glaube ich, um das zu beschleunigen. Und vor allem, was das Anlegen betrifft, schadet es nicht, wenn man das beschleunigt, um entsprechend mehr anlegen zu können. Ja, das war's schon.
Wir kommen auch gleich zur ersten Frage und die erste Frage ist noch gar nicht, was Trezor One eigentlich ist, sondern du hast ja gesagt, du kommst aus dem Bereich Programmierung und da ist natürlich die Frage, was war zuerst da, Trezor One, das Ding, was du programmiert hast oder tatsächlich dein Interesse an der Börse und wie bist du eigentlich zum Investieren gekommen?
Definitiv investieren war zuerst da, denn ich programmiere eigentlich, wenn ich ein privates Projekt angehe, dann versuche ich da immer, Projekte zu finden, die meine eigenen Probleme lösen. Also mit Trezor One habe ich versucht, Probleme, die ich selbst habe, zu lösen. Und die sind erst aufgetreten, nachdem ich eine Weile investiert habe. Ich habe 2018 angefangen, also knapp 3 Jahre. Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe gemerkt, dass mein Umfeld, mein Freundeskreis anfängt, Häuser zu kaufen und 5-stellige Beträge auf dem Konto gespart hat und so weiter. Und ich nichts, also mein Geld ging rein und raus, am Ende vom Monat immer auf null, obwohl ich einigermaßen anständig verdient habe, zumindest in meinem Umfeld und meinen sozialen Kreisen. Da habe ich gedacht, ja, da läuft irgendwas falsch, ja, dass ich immer wieder auf Null bin. Also habe ich angefangen, mich mit Finanzen auseinanderzusetzen und zu bilden, meine Kosten zu prüfen und zu schauen, wo was reingeht und wie viel ich ausgebe und entsprechendes Mindset einfach aufgebaut und gelernt über die klassischen YouTube-Kanäle, Bücher, was da so gibt. Und dann war das Nächste, okay, jetzt konnte ich mal 1.000 Euro sparen oder 5.000 Euro, was macht man jetzt damit? Und neben dem Puffer, den man sich aufbauen sollte, um einfach als Fallback fürs Leben, ging es auch darum, anzulegen für die Zukunft und vielleicht sogar irgendwann ein passives Einkommen über Dividenden oder finanzielle Freiheit oder zumindest finanzielle Sicherheit zu erreichen. Und ich glaube, sobald man sich anfängt, in solchen Sachen zu bilden, ist Investieren inevitable, also unausweichlich. Ja? Man kommt zwangsläufig drauf und so war das dann auch bei mir. Dann habe ich angefangen, in die Börse zu investieren und seitdem Strategie natürlich ein bisschen hin und her gewechselt. Mittlerweile läuft es ganz gut. Generell verkaufe ich eigentlich fast nie. Ich bin ein Käufer und ich halte. Anfang 2020 oder sagen wir Ende 2019 habe ich dann gedacht, was mein Tracking meiner Investments betrifft, hätte ich gerne ein paar andere Tools. Und so habe ich dann angefangen mit Tresor One.
Mal aus Interesse, wie alt warst du, als du angefangen hast, dich mit Finanzen und Börse zu beschäftigen? Und wie alt bist du jetzt?
Muss ich kurz zurückrechnen. Also ich bin 33 jetzt. Das heißt, so mit 29 habe ich erst angefangen. Also ich wünschte, ich könnte 5 oder 10 Jahre zurückreisen und das meinem früheren nicht einprügeln. Dann wird mein Leben jetzt anders aussehen. Aber in diesen 3 Jahren hat sich schon so extrem viel getan für mich. Also 29, als ich angefangen habe, mich zu beschäftigen. Jetzt bin ich 33 und die Entwicklung, die sich in den 3 Jahren gemacht hat, ist für meine Begriffe unfassbar eigentlich, was das Finanzielle betrifft. Und deswegen mache ich mir, was das betrifft, auch keine Sorgen mehr für die Zukunft. Also das war das größte Achievement, dass ich finanziell mehr oder weniger sorgenfrei durchs Leben laufen kann, zumindest was die Grundbedürfnisse betrifft.
Auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Jetzt hast du gerade eben schon deine Strategie so ein bisschen angedeutet, dass du zum Beispiel Käufer bist, keine Werte verkaufst. Gib uns und den Zuhörern doch mal einen Einblick in dein Depot im weitesten Sinne, wie es irgendwie möglich ist. Was hast du da so drin? Sind das eher Aktien, ETFs? Kaufst du Immobilien? Ist Gold, Rohstoffe, Krypto, P2P? Was hast du alles so in deinem Depot?
Okay, also mittlerweile hat sich meine Strategie oder mein Wunsch überwiegend auf Cashflow fokussiert. Das bedeutet, meine Sparpläne jeden Monat, die gehen in Einzelaktien und in ETFs, die ausschüttend sind. Manche ETFs sind fokussiert auf Dividenden wie der Vanguard All World High Dividend Yield. Manche sind einfach nur ausschüttende Varianten wie der FTSE All World zum Beispiel in ausschüttender Variante. Es gibt auch ein paar Einzelaktien, die typischen Verbrecher, Apple, Microsoft und so weiter, die ausschütten. Die bespare ich jeden Monat. Ich habe aber auch über die Zeit ein paar Aktien gekauft, die nicht ausschütten, einfach weil ich von den Unternehmen überzeugt bin, von den Produkten, vom Management und glaube, dass die sich in der Zukunft und haben jetzt auch schon extrem, ja, im Value verbessern. Dazu gehört zum Beispiel Tesla oder Netflix. Die habe ich relativ früh gekauft und das hat sich bisher auch gut ausgezahlt. Aber auch da, ich denke eben nicht ans Verkaufen und deswegen ist diese Dividendenstrategie oder die Cashflow-Strategie für mich ganz angenehm, weil es wie ein, als ob ich eine Immobilie besitze, die Rental-Income, Mieteinnahmen abwirft. Mein Traum wäre natürlich, dass ich irgendwann arbeite, um zu investieren, 100%. Quasi und von den Dividenden lebe. Dieser Switch, ja, mal schauen, ob der irgendwann kommt, aber ich arbeite auf jeden Fall dran. Ansonsten Immobilien, ich habe REITs auch. Das ist meine einzige Berührung mit Immobilien aktuell. Ich würde mir wünschen, dass ich auch mal echte Immobilien kaufe, aber das ist eben nicht einfach mal so. Auch das erfordert wahrscheinlich wieder jahrelanges Bilden und Probieren und Versagen und besser werden. Und da habe ich einfach aktuell nicht die Kapazität dazu. Stattdessen investiere ich aktuell Zeit in eben Nebenprojekte, die auch Cashflow aufbauen. Rohstoffe, Gold und solche Sachen lasse ich komplett die Finger davon. Auch Options, Krypto. Bei Krypto habe ich mal probiert, aber die Finger verbrannt. Aber damals kannte ich mich auch nicht gut aus, was Strategien betrifft. Generell Aktien, ETFs, REITs und das war es eigentlich bisher.
Und zum Thema Immobilien, hast du da so ein bisschen einen zeitlichen Horizont, wann du dir sagst, das könnte vielleicht für dich interessant werden? Ich frage mich einfach mal so blöd, weil wenn wir gleich die Frage klären, was Tresor One eigentlich ist, wird im Nachgang bestimmt die Frage kommen, kann ich da auch Immobilien einbinden oder kommt tatsächlich irgendwann auch das Tresor One für Immobilien?
Das ist eine gute Idee oder guter Punkt. Also ich persönlich, es gibt zweierlei, sag ich mal, Roadmaps, was meine Immobiliensache betrifft. Das eine ist, wann kaufe ich mir selbst ein Haus? Das zähle ich aber nicht als Investment. Und das andere ist, wann investiere ich in eine Immobilie? In eine Immobilie investieren würde ich sehr gerne, aber ehrlich gesagt würde ich das, ich möchte es nicht alleine machen. Das heißt, ich schaue eher, dass ich mich da mit jemand zusammentue oder mit einer Person. Und wir dann gemeinsam investieren und uns gemeinsam austauschen und voneinander lernen. Einfach jemand, mit dem ich das auch durchdiskutieren kann. Spätestens dann wird es wahrscheinlich dazu kommen, dass ich mich mit den bestehenden Tools auseinandersetze, die es auf dem Markt gibt, was Immobilien betrifft. Ich hoffe, das passiert in den nächsten 2 bis 3 Jahren. Was Tresor One betrifft, können wir gleich noch quatschen, aber das ist so meine persönliche Roadmap, was Immobilien betrifft. 2 bis 3 Jahre und bis dahin will ich auch noch ein bisschen Eigenkapital aufsparen, ganz unabhängig davon, ob ich 100% fremdfinanziere oder nicht. Ich möchte da ein bisschen Puffer auf der Seite haben, damit ich, sagen wir mal, Verhandlungsspielraum habe, bei was auch immer.
Klingt sehr gut, klingt sehr spannend. Danke dir für deine Erläuterung und lass uns weitergehen zur nächsten Frage, die ist nämlich, was ist Treasure One eigentlich?
Tresor One ist aktuell ein Portfolio-Tracking- und Visualisierungstool. Bedeutet, ich habe Aktien und ETFs oder sonstige börsengehandelte Wertpapiere und die kann ich einpflegen und visualisieren. Das ist mal so in einem Satz gesagt, was es ist.
Okay, danke dir. Und wenn wir daraus vielleicht noch ein paar weitere Sätze machen wollen, was kann Treasure One denn alles so darstellen? Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, das, was du so gesagt hast, das klingt so ein bisschen nach Portfolio-Performance. Was kann Treasure One?
Genau, Portfolio Performance ist so, würde ich sagen, der Platzhirsch. Das habe ich auch immer benutzt eigentlich in meinen Investments und erst als Tresor One so ein bestimmtes Level erreicht hat, bin ich komplett geswitcht und benutze nur noch Tresor One. Der Unterschied im Vergleich jetzt zum Beispiel zur Portfolio Performance ist, dass es online ist, auf dem Handy verfügbar und sehr viel einfacher Dinge einzupflegen. Das bedeutet, wenn ich jetzt sage, ich schmeiße meine PDF rein, weil ich bei, egal, Trade Republic, eine Apple-Aktie gekauft habe, dann wird aus der PDF ausgelesen, was gekauft wurde, also Apple, wie viel Stück, zu welchem Preis. Und dann legt Tresor One das Wertpapier an mit allen Daten im Hintergrund. Das bedeutet die ISIN, die WKN, die Branche, das Land, das Logo, die Stammdaten, alles drum und dran wird automatisiert zusammengesucht und für den User dargestellt. Die Visualisierungen sind die ganz typischen. Also es gibt eine Renditetabelle, die Holdings, wie viel Gewinn ich in welchem Betrachtungszeitraum gemacht habe, also dieses Jahr oder seit Kauf oder wie auch immer. Ich habe Performance-Darstellungen, ein Dividenden-Dashboard, wo ich sehe, wie viel Dividenden habe ich bekommen, übers Jahr verteilt, akkumuliert, welche Dividenden kommen als nächstes, wer schüttet als nächstes aus. Ich habe eine Allocation-Ansicht. Zum einen natürlich nach Kapital, also in welchen Aktien steckt am meisten Geld, aber auch nach Branchen und Ländern. Und dadurch, dass wir diese Daten alle haben und für die gesamte Userbase, können wir hier sehr schnell Visualisierungen bauen, weil die Daten eben alle im Hintergrund da sind. Also das ist schon, ich habe das Gefühl, die Entwicklung und die Arten der Visualisierungen, die beschleunigen sich immer weiter, weil dieser Grundstock an Daten eben mittlerweile da ist. Und sich die über die ganze Userbase verteilen. Das bedeutet, wenn ein User sich beschwert, dass, sagen wir mal, die Apple-Aktie, da ist das Land falsch, dann fixen wir das und dann ist es für die gesamte Userbase gefixt. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied zu Portfolio Performance zum Beispiel, wo man es eben manuell für sich pflegen muss. Das dürfte so den groben Rahmen beschreiben. Es gibt einiges, an dem wir noch bauen, also es geht fleißig weiter, ja. Das ist spannend.
Wenn du sagst, es gibt einiges, an dem ihr noch baut, für jeden, der euren Namen vielleicht jetzt zum ersten Mal hört, wie lange gibt es Treasure One denn schon?
Ich habe, wie gesagt, im Januar angefangen zu programmieren. Im März habe ich dann so eine Art Closed Beta gestartet. Das heißt, ich hatte ein Tool, das schon mal so weit funktioniert hat, dass man Aktien und ETFs einpflegen konnte und grobe Sachen oder Basisdinge visualisieren konnte. Dann habe ich es den ersten Usern oder den ersten Interessenten geschickt, Freunden, Verwandten, habe gesagt, probiert es mal aus, schaut es euch mal an. April, glaube ich, war das, Mai oder April, bin ich wirklich offiziell gelauncht. Das heißt, dann habe ich in ein paar Foren geschrieben, hey, ich habe hier ein Tool gebaut, schaut es euch mal an, gebt mir gerne Feedback. Das heißt, ich würde sagen, im April war ein offizieller Launch. Den hatte ich auch ganz öffentlich geteilt, kann man sogar noch anschauen auf YouTube. Das hatte ich damals live gestreamt. Seitdem baue ich das eigentlich in public. Also ich bin ganz transparent, was ich mache, warum ich es tue, wie viel Geld es einnimmt, welche Kosten ich habe und so weiter. Ich würde sagen, knapp ein Dreivierteljahr jetzt und in dem, da, also es hat sich schon um einiges mehr getan, als ich erwartet hätte, sagen wir so.
Okay, sehr schön. Jetzt hast du gerade eben schon so ein bisschen erklärt, Trezor One ist von der Funktion her ähnlich wie Portfolio Performance mit der einfachen Ausnahme, dass viel mehr Automatisierung möglich ist und es eben auch mobilfähig ist. Wenn du jetzt sagst, es ist mobilfähig, was bedeutet denn das? Seid ihr schon mit einer App im App Store und Google Play Store unterwegs oder wie darf ich mir das vorstellen?
Also die Website ist aktuell responsive. Das bedeutet, auf jedem Gerät kann man es einfach aufrufen und das Portfolio anschauen, also mobile Webseite. Die Apps, die sind im Bau. Wir beta-testen gerade die iOS-App im Team und wir hoffen, dass die noch dieses Jahr, sagen wir mal, in die Community geht zum Beta-Testen. Also das wird auf jeden Fall kommen und danach auch Android, aber mit einem Freizeitprojekt und sehr begrenzten Ressourcen müssen wir priorisieren und die iOS-App, damit fangen wir jetzt an, weil jeder, der aktuell mitmacht im Team, hat ein iOS-Gerät. Deswegen hat er das jetzt einfach Prio.
Ich kenne jetzt natürlich auch andere Apps und jetzt stelle ich mir vor, Trezor One funktionierte größtenteils so, ich nehme ein PDF und importiere es in die auf die Webseite von Trezor One und dann ist es dort in mein Depot eingepflegt. Kann ich das denn auch irgendwann mit der App machen, also dass ich nur auf ein PDF von zum Beispiel Trade Republic, Consorsbank, Comdirect gehe, über mein Handy darauf klicke und dann irgendwo aufploppt, importieren zu Trezor One?
Genau, das ist unser Ziel. Also in der ersten Version wird es nicht sein, die App wird erstmal read-only im ersten Wurf, aber genau diesen Use Case haben wir die ganze Zeit im Kopf, wenn der Import dann in die App kommt. Dann wirst du bei Trade Republic bei deiner Abrechnung auf Teilen drücken und dann im Share Sheet von iOS steht dann Trezor One als App und du drückst drauf und das Ding ist drin. Also wir wollen diese Imports und die Portfoliopflege immer weiter vereinfachen und automatisieren. Da gehört zwangsläufig auch dazu, dass du, wenn du möchtest, dein Portfolio an dein Online-Banking und dein Broker verknüpfst und wir das einfach synchronisieren, dann musst du gar nichts mehr pflegen. Wir bieten alle Möglichkeiten für die User an, von manuell über PDF-Import bis hin zu Anbinden an die Banken. Also jetzt noch nicht, aber das wird kommen. Und so kann man sich eben auch aussuchen, möchte ich denn, also wir sind in Deutschland, Datenschutz wird hier groß geschrieben es gibt, also ich kann das absolut verstehen, dass man vielleicht nicht immer sein Online-Banking an so ein Tool knüpfen möchte. Und dann ist so ein PDF-Import, der komplett anonym ist oder sogar manuelles Eintragen, die attraktivere Variante und das soll auch alles in die App kommen, ja.
Wunderbar, damit hast du mich schon eine meiner weiteren Fragen beantwortet, weil das mit dem Automatisieren wäre auf jeden Fall noch gekommen. In der nächsten Frage wollte ich dich eigentlich nach deiner Motivation für Trezor One fragen und herausfinden, was dich eigentlich wirklich motiviert, das Ganze zu machen. Ich habe aber eine Frage eingesendet bekommen, die ich jetzt ganz gerne gleich einmal abspielen möchte und die ich mit dieser Frage nach der Motivation sehr gut zusammenfassen kann. Die Frage kommt von Lisa von Aktiengramm und ich drücke jetzt mal auf Start.
Hi Sumit, meine Frage an dich. Was müsste passieren, damit du deinen Carsharing-Job kündigst und dich mit Trezor One selbstständig machst?
Okay, mein Carsharing-Job ist auch schon interessant, ja. Also ich habe das auch relativ offen gespielt, wie was erstmal finanziell notwendig ist. Also ich hatte damals ein Ziel angesetzt von, sagen wir mal, 10.000 Euro im Monat Umsatz, das Trezor One machen müsste, damit es eine Person Vollzeit finanziert, plus die ganzen Nebenkosten, die man eben als Unternehmen hat. Das wäre theoretisch der Punkt, wo das möglich wäre. Aber es gibt einfach noch andere, sagen wir mal, Dinge zu betrachten, zumindest für mich persönlich. Die Frage für mich ist jetzt erstmal, wann wäre es möglich? Ja, also sowohl finanziell als auch alles drumherum. Wann habe ich die Freiheit, mir auszusuchen, arbeite ich jetzt Vollzeit an Trezor One oder Teilzeit oder habe ich noch einen Teilzeit-Nebenjob oder was auch immer? Das ist das eine, dass es mir Freiheit bringt in gewisser Form. Und das zweite ist dann die Frage, mache ich es dann oder nicht? Mein Ziel ist ganz klar, dass es ein Team gibt, das Vollzeit an Trezor One arbeitet. Ob ich da selber dabei bin oder mal einen Monat dabei bin oder mal 6 Monate dabei bin und dann wieder nicht, das ist eine andere Frage. Aktuell kann ich sagen, Es gibt noch Firmen auf der Welt, von denen ich extrem viel lernen kann. Nicht nur was Programmieren oder Produktentwicklung betrifft, sondern auch was alles drumherum betrifft. Eine Organisation aufbauen, ein Unternehmen aufbauen, ein modernes und hoch high-performance Software-Team aufzubauen, Strukturen, Prozesse und. Ich habe noch ein bisschen was zu lernen. Also ich glaube nicht, dass ich das Angestelltenverhältnis jetzt, sagen wir mal, in 2021 komplett aufgeben werde. Aber wer weiß, ja, vielleicht wird es irgendwann Teilzeit oder wie auch immer. Das hängt alles von der Entwicklung in Trezor One auch ab. Aber jetzt initial, der nächste Milestone, den ich erreichen will, ist erstmal die Möglichkeit, mich zu entscheiden. Die Freiheit, mich zu entscheiden. Und da ist aber bei Trezor One noch ein Weg zu gehen. Ja, also verdoppeln müssen wir uns schon nochmal in Größe und Umsatz, würde ich sagen.
Und seid ihr da auf einem guten Weg, beziehungsweise anders gefragt, wie viele Mitglieder gibt es inzwischen und wie sieht denn das Mitgliederwachstum zurzeit so aus?
Ja, wir sind auf einem sehr guten Weg, zumindest wenn man meine Erwartungen zugrunde legt, die ich hatte, als ich gestartet bin. Ich teile das ja auch ganz öffentlich, also auf Twitter habe ich jeden Monat einen Tweet, was die aktuellen Zahlen betrifft. Und der nächste kommt ja demnächst, also es ist jetzt Ende November, also jetzt in den nächsten Tagen kommt der Report quasi für November, den kann ich hier teilen. Das Wachstum war jetzt eigentlich in allen Metriken zwischen 30% und 50% seit letztem Monat. Und wenn ich die Monate insgesamt betrachte, dann haben wir fast immer einen zweistelligen Prozent Wachstum, also zwischen 10% und 50%, je nachdem. Also schon sehr nach oben geschossen. Was die Mitgliederzahlen betrifft, wir sind jetzt bei 4.300 registrierten Nutzern und wir haben so 400 Registrierungen pro Woche aktuell. Dementsprechend ist das Wachstum schon enorm, zumindest nach meinen Maßstäben. Eine Verdopplung in 2021, denke ich, wird passieren, wenn wir keine groben Schnitzer machen oder sich das in irgendeine blöde Richtung entwickelt. Bisher bin ich super, super zufrieden. Also alles positiv und im Prinzip jeden Monat Wachstum.
Okay, diese Wachstumszahlen klingen relativ gut. Gerade zweistellige Wachstumszahlen sind was Schönes. Allerdings denke ich da jetzt gerade auch an eine andere Zahl, die wir in Deutschland haben. Das ist nämlich die Aktionärsquote, die in Deutschland nicht unbedingt besonders hoch ist. Also das Wachstum vielleicht irgendwann auch in seinem Potenzial ausgeschöpft ist. Ich kann mir jetzt vorstellen, für Österreicher ist es momentan bestimmt auch interessant, weil es eben die gleiche Währung ist. Stellen wir schon gewisse Probleme bei Schweizern vor, weil es eben, wie gesagt, die andere Währung ist. Aber habt ihr auch Internationalisierungspläne oder bleibt Trezor One in Deutschland?
Das ist eine sehr gute Frage. Jetzt geht es sehr in Produktstrategie bzw. auch Unternehmensstrategie. Und ich kann zumindest so viel teilen. Die Aktionärsquote, sagen wir mal, es gibt 10 Millionen Aktionäre in Deutschland. Irgendwo habe ich diese Zahl mal aufgeschnappt. Und generell behalte ich Trezor One so klein von den Ambitionen her oder von den Notwendigkeiten her, dass ich muss nicht den ganzen Markt beherrschen, um in Anführungsstrichen erfolgreich zu sein mit dem Unternehmen, damit es sustainable ist und Gewinn abwirft. Ich brauche ein paar tausend paid Subscriber. Ich brauche keine Million oder 10 Millionen. Damit wären die Kosten schon mal gedeckt, sagen wir so. Und dieses Limit versuche ich unten zu halten. Das ist der Grund, warum ich da mein eigenes Geld investiert habe, meine eigene Zeit. Es gibt keinen externen Stakeholder, es gibt kein Venture Capital oder irgendwas im Hintergrund, was es notwendig macht, dass wir Riesengewinne machen oder irgendwie den halben Markt dominieren. Das ist das eine. Auf der anderen Seite sind Subscriber, also Endkunden, die das Produkt benutzen, nicht die einzige Monetarisierungsform. Also es ist klar, dass, oder ich versuche es klar zu machen, dass der Kunde niemals das Produkt sein wird. Deswegen bezahlt man auch für eine Pro-Version von Trezor One. Wir haben natürlich auch die kostenfreie Variante. Aber es gibt keine Werbung. Wir verkaufen keine Daten. Wir sammeln überhaupt keine Daten über eine Person oder die persönlichen Daten. Es ist alles anonym, was wir in der Datenbank haben. Aber es gibt nichtsdestotrotz weitere Monetarisierungsmöglichkeiten. Man denke an Portfolio-Manager, die Kunden haben und für die ein Visualisierungstool haben möchten. Da sind wir auch schon in Gesprächen. Es gibt Reports theoretisch. Wir haben schöne Daten, welche Broker sind denn am beliebtesten, welche Aktien werden wo gehandelt und in welchen Maßstäben. Das sind alles anonymisierte Daten, die theoretisch mal einen Report zur Verfügung stellen könnten. Das sind nur Gedanken aktuell. Und ein weiterer Punkt zur Visualisierung ist die Daten, die wir generell gesammelt haben mittlerweile. Also Trezor One hat eine eigene Datenbank über Wertpapiere. Und ich als Programmierer, der angefangen hat, so ein Tool zu bauen, weiß, wie nervig das ist, an solche Daten zu kommen. Und wir haben jetzt eine sehr aktive Community, die uns hilft, diese Daten zu pflegen. Also wir machen da eine Art Crowdsourcing zusätzlich zu den Quellen, die wir so haben, um an die Daten zu kommen. Und was wir machen werden, ist eine API zur Verfügung zu stellen für andere Programmierer, egal ob Einzelperson oder kleines Startup oder auch mittelständiges Unternehmen. Wir werden eine API bereitstellen, um an diese Daten, die wir im Datenbestand haben, zu kommen. Und damit monetarisieren wir wiederum auf B2B-Seite das gleiche Produkt, die gleichen Daten. Da gibt es dann, also mit allen, mit denen ich bisher gesprochen habe, gab es dann vielleicht Zweifel, ob unser Fokus sich dann shiftet. Ja? Aber das ist nicht so, weil unsere Userbase, unsere Endkunden, das ist meine Vision und Mission, dass wir die Hürden an die Börse kleiner machen, dass wir den Leuten Tools bereitstellen, damit jeder einfach investieren und tracken kann und einfach weiß, was los ist. Und das befeuert eigentlich alles andere. Ja, dieser ganze Hype aktuell und die Community, die uns hilft, die Daten zu pflegen und alles, was da dazugehört, entsteht aus diesem Endprodukt. Also das bleibt nach wie vor die höchste Priorität. Und es gibt weitere Monetarisierungsmöglichkeiten, ohne dass wir Userdaten in irgendeiner Form verkaufen oder anzapfen müssten. Wie gesagt, da sind wir ganz strikt dagegen und deswegen fahren wir auch maximale Transparenz. Long story short, ich will damit sagen, die Aktienkultur in Deutschland, auch wenn ich der Meinung bin, dass sie wächst, diese Zahl wird nicht ausschlaggebend sein, ob wir erfolgreich sind oder nicht, sondern wie viele andere Businessmodelle, sage ich mal, wir abdecken können innerhalb von diesem Projekt.
Okay, das klingt sehr vernünftig und beantwortet mir zum Teil sogar schon die nächste Frage, weil ihr seid ja nicht alleine. Es gibt den Platzhirschen, wie du es gerade eben schon genannt hast, Portfolio Performance, und es gibt zum Beispiel ja auch Rentablo, und ihr drei seid ja so die Tools, die genannt werden, wenn die Frage nach Depotabbildung kommt. Da nochmal ganz konkret, du hast es vorhin schon ein bisschen angedeutet, aber ganz konkret, was unterscheidet euch denn von Portfolio Performance und Rentablo, und warum sollte ich mein Depot bei euch eintragen und nicht bei einem von den anderen?
Ich persönlich bin kein Fan von, dass sich jemand versucht zu überzeugen, sondern mein Ansatz, was Trezor One betrifft oder eigentlich alle Produkte, die ich mache, ist, ich baue sie so gut und so stark ich kann und hoffentlich überzeugt das Produkt den User. Das heißt, wenn jetzt hier jemand zuhört und denkt, ich bin auf der Suche, dann würde ich sagen, probier es aus. Ich werde dir nicht versprechen, dass es das beste Tool ist, und ich werde dich auch nicht überreden, dass du das Subscription-Modell machst und dann zocke ich dir irgendwelches Geld ab, sondern wenn Trezor One für deinen Use Case passt und du das gut findest, dann nutze es. Und wenn nicht, Portfolio Performance zum Beispiel ist ein Mega-Tool. Also ich finde, es ist super mächtig und wird seit Jahren von der Open-Source-Community entwickelt. Ich habe da den tiefsten Respekt davor. Deswegen geht es mir nicht drum. Also ich sehe das nicht als Konkurrenz. Es ist einfach eine weitere Möglichkeit auf dem Markt. Ich versuche nicht großartig zu sagen, dass Portfolio Performance besser ist oder wir besser sind als Portfolio Performance oder so. Die Unterschiede sind in den Ansätzen. Portfolio Performance ist lokale Datenbank. Es geht fast nichts übers Netz, so viel ich weiß. Selber pflegen, man nimmt das alles in die eigene Hand. Und Trezor One soll es so einfach wie möglich machen. Es soll nicht kompliziert sein, das Aufsetzen soll Minuten gehen. Ich schmeiße eine PDF rein und bin fertig. Das geht 2 Sekunden. Die Einfachheit liegt im Fokus und auch das UI. Also das mag jetzt subjektiv sein, aber ich persönlich, mir gefällt die Darstellung und das Design in Trezor One einfach sehr viel besser als Rentablo oder Portfolio Performance. Das ist subjektiv, das betrifft jetzt vielleicht nur mich, aber das ist mir persönlich sehr wichtig. Und der mobile Zugriff war mir super wichtig. Ja, das sind so die 4 Kernpunkte, warum ich angefangen habe. Ja, immer verfügbar, mobil, die Visualisierungsmöglichkeiten und die Automatisierung. Und Ich bin vielleicht ein schlechter Verkäufer, was das betrifft, aber ich suche immer nach Feedback. Das heißt, jeder User, der es nicht mehr benutzt, der sagt, er möchte seinen Account löschen, das gibt's ab und zu, oder das Abo beendet oder in unsere Community schreibt, mit denen spreche ich. Wir haben regelmäßig User-Interviews. Ich habe jeden Tag Dutzende E-Mails oder Nachrichten, wo ich mich mit Usern unterhalte, weil ich lernen will, was brauchen Nutzer und was gefällt ihnen nicht. Und so mache ich das Produkt besser. Und wenn ich ja mit den Usern mich aktuell unterhalte, dann glaube ich, war Dinge, die sie überzeugt haben, waren die Visualisierung und das Design, wie schnell ich Support gebe oder die Art von Support ist, glaube ich, sehr anziehend aktuell, wenn auch nicht skalierbar. Und einfach, wie schnell wir auch umsetzen. Also wenn ein Bug reported wird oder irgendwas, dann ist es in Tagen, ist es online, der Fix. Da haben wir schon extreme Performance in der Entwicklung aktuell. Bin gespannt, ob wir das so aufrechterhalten können, aber das waren, ich glaube, das sind so mit Argumente, warum User sagen, hey, auch wenn Trezor One jetzt noch am Anfang steht, vertraue ich darauf, dass das schnell besser wird und ich bleibe dabei. Und eine Sache wollte ich noch sagen, weil du gesagt hast, Portfolio Performance Rentable und Trezor One werden empfohlen. Ich fühle mich da extrem geehrt, dass Trezor One jetzt schon in einem Atemzug mit diesen beiden Tools genannt wird, nach einem Dreivierteljahr auf der Bühne, sage ich mal, oder auf dem Markt. Ich habe das noch nicht ganz realisiert, ehrlich gesagt, dass es wirklich so ist oder dass wir da mithalten mit den beiden anderen Tools. Das finde ich schön, dass du es sagst. Also demütig bedanke ich mich für dieses Kompliment. Das finde ich wirklich, wirklich toll.
Ja, das Kompliment kommt ja direkt aus den Communities und aus der Community auf Instagram, auf Facebook, und du wirst da einfach halt zusammen mit den anderen genannt und da auch sehr positiv genannt. Ich glaube, das ist auch einer deiner großen Vorteile, weil du eben eine sehr greifbare Person bist. Nun hast du gerade eben aber schon bei der Erklärung von Portfolio Performance gesagt, dass Portfolio Performance ja lokal speichert. Das ist ja auch absolut lokal. Du brauchst nicht mal einen Internetanschluss dafür. Da musst du dir die Finanzdaten zwar irgendwo anders herziehen, aber Finanzdaten bringt mich halt auch schon zum nächsten Punkt, weil Datenschutz ist ein wichtiger Punkt und du hast einen PDF-Uploader eingebaut bei Trezor One. Also ich gebe dir ja meine PDF-Datei, wo wirklich alles draufsteht, und lade das da hoch, und da muss ich ein Vertrauen haben. Ist das nicht eigentlich etwas Gefährliches, oder wie sicherst du uns da ab?
Das ist eine sehr gute Frage und auch eine, wo ich glaube, dass ich noch ein bisschen Transparenz schaffen muss. Ich plane aktuell eine eigene Seite auf der Webseite, wo ich das genau beschreibe, zusätzlich zu allem, wo wir es bisher haben, aber es ist, glaube ich, nicht visible genug, nicht sichtbar genug. Generell, wir speichern erstmal alles in Deutschland. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es gibt drei wichtige Datensätze, die Trezor One hat. Das ist dein Login, also E-Mail und Passwort. Das ist, falls du ein Paid-Subscriber bist, also die Pro- oder die Plus-Version hast, deine Kreditkartendaten und dann dein Portfolio an sich. Diese drei Sachen werden alle komplett getrennt bei verschiedenen Anbietern gespeichert. Für die Payment-Daten sind wir bei Stripe, einem, ich würde mal sagen, größter, erfolgreichster und sicherster Payment-Anbieter. Die haben diese Daten. Ich kann keine Kreditkarten sehen oder irgendwas. Das bedeutet auch, dass da Experten dran sind, die Bezahldaten zu sichern. Deine Login-Daten sind bei Auth0, einem Enterprise-Level-Authentifizierungsprovider. Auch da, ich kann keine Passwörter sehen. Das ist bei einem anderen Anbieter, und auch dort sitzen Experten dran. Ich maß mir nicht an, eine Datenbank zu bauen, die nie gehackt wird und wo Passwörter niemals rauskommen. Deswegen überlasse ich das anderen Leuten und bezahle dafür. Also das ist ganz wichtig. Da sind wir, glaube ich, auf dem gleichen Stand wie so ziemlich jede andere App oder internetbasierter Service. Und jetzt die wichtige Frage, die Finanzdaten. Die haben nämlich wir gespeichert. Und da ist ganz wichtig zu sagen, Nummer 1, es ist in Deutschland. Nummer 2, es ist komplett anonym. Wenn man in unsere Datenbank schaut, steht da keine personenbezogenen Daten. Da steht keine E-Mail-Adresse drin, da steht kein Name drin, da steht gar nichts drin. Da stehen nur IDs und Zahlen. Das bedeutet, eine Aktivität, wenn du einen kompletten Datenabzug bekommen würdest, könntest du nicht rausfinden, zu welcher Person war es gehört. Und dann kommen wir jetzt mal also das ist der Hintergrund, sage ich mal, die Datenbank und das Backend. Was den User betrifft, was die PDFs betrifft und Co., da ist wichtig zu wissen, die PDF wird nicht hochgeladen. Also die wird genauso lokal geparsed, heißt es, also analysiert oder ausgelesen, wie bei Portfolio Performance. Das bedeutet, wenn du deine PDF in den Browser ziehst, wird die nicht hochgeladen, sondern der Browser, die Webseite in deinem Browser, die liest die PDF aus und liest dort auch nur die Aktivität aus und ignoriert alles andere. Und um hier maximale Transparenz zu fahren, haben wir den Import, der das macht, der ist Open Source. Das heißt, jeder kann gucken und schauen, wenn man sich mit Programmieren auskennt, kann man einfach nachgucken oder sogar mitentwickeln, was ausgelesen wird. Wir werden das beschreiben. Wir haben es auch im Impressum bzw. im Datenschutz steht es auch drin, aber wie gesagt, das werde ich noch prominenter machen, was ausgelesen wird und dass es nicht hochgeladen wird. Auch das kann man im Browser prüfen. Es gibt im Browser einen sogenannten Network-Tab, da sieht man, welche Daten hier hoch und runter geladen werden von deinem Rechner, wenn du eine Webseite öffnest. Und die PDF ist da nicht dabei und da sind auch keine persönlichen Daten aus der PDF dabei. Deswegen, ich bin der Meinung oder ich stehe wirklich dahinter, dass wir Industriestandards und also das Höchste an Industriestandards supporten, was Privacy und Datenschutz betrifft, erfüllen. Und wenn wir irgendwo irgendwelche Schwachstellen haben oder Dinge, wo wir nicht den Standards der Nutzer entsprechen, dann muss man da eigentlich nur einen Ton sagen und dann werden wir das tun. Deswegen, ja, es gibt ein paar Pläne, dass ich das transparenter mache, wie gesagt. Von der Umsetzung her ist es eigentlich schon maximale Transparenz, maximale Sicherheit. Sobald es noch mehr gibt oder wenn Ideen da sind, wie wir das noch transparenter machen können oder noch anonymer, dann einfach her damit und dann machen wir das. Ich bin da schon relativ stolz drauf, dass kein Nutzer sich Sorgen machen müsste oder muss, dass da irgendwelche Daten bei uns landen, die nicht bei uns landen sollen. Und genau deswegen haben wir auch das Subscription-Modell, weil dadurch verdienen wir Geld. Mich interessiert nicht, ob der User wie die IBAN ist oder das Depot, die Depotnummer oder whatever. Das war von Anfang an das Prinzip und das bleibt auch so.
Okay, sehr schön. Das hilft natürlich dabei, das Ganze ein bisschen zu verstehen. Jetzt hast du vorhin auch schon gesagt, ihr wollt euch eventuell automatisieren, also direkt mit den Banken verknüpfen, was ja auch bedeutet, da werden wieder Login-Daten für gebraucht. Und da vielleicht nochmal die gleiche Frage, welche Sicherheitsaspekte muss ich denn da bedenken?
Ich habe mich noch nicht ausgiebig damit beschäftigt, also ich habe noch nicht rumprobiert, aber ich gehe schwer davon aus, alles andere wäre ehrlich gesagt lächerlich, dass man sich nicht bei uns einloggt. Also die Login-Daten zu deinem Online-Broker werden nicht bei Trezor One landen oder irgendwo anders, sondern das wird so laufen wie bei einem Login with Facebook. Ich kenne auch nicht deine Login-Daten, wenn du dich mit Facebook einloggst. Das haben wir jetzt bei Trezor One nicht, aber wenn wir das hätten, ein Login with Google oder Login with Facebook und du würdest es tun, dann kommt eine Maske von Google oder von Facebook und dort loggst du dich ein und die Plattform, also Google oder Facebook in dem Fall, sagt uns, der Kollege ist eingeloggt, der heißt Matthias und das hier sind die Daten, die du brauchst. Und genauso funktioniert es bei der Bank. Also ich kann es nicht 100% sagen, aber alles andere wäre dumm. Deswegen, ich gehe schwer davon aus, genauso wird es laufen. Man wird zur Bank weitergeleitet oder zu einer Maske. Dort loggst du dich ein. Trezor One kann nichts davon sehen. Und sobald du dich eingeloggt bist und der Bank sagst, erlaube Trezor One auf meine Portfoliodaten zuzugreifen, dann schickt uns die Bank deine, oder dann können wir die abgreifen. Ja, wie viele Aktien hast du und welche Aktien und so weiter. Und können die in Trezor One in deinem Portfolio pflegen. Und ja, ich glaube nicht, dass die Bank uns irgendwelche persönlichen Daten von dir gibt. Ja, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und zusätzlich dazu muss man, um diese Schnittstelle zu benutzen, eine Lizenz kaufen oder eine Lizenz haben. Also keine Bankenlizenz, sondern ich glaube, es nennt sich P2D2-Lizenz oder irgendwie sowas. Und ich weiß es gerade nicht auswendig. Und diese Lizenz, die gehört damit dazu und da wird man auch geprüft und so weiter. Also auch da, denke ich, sind die Standards geben die Banken vor, was das betrifft. Und wenn man der Bank da vertraut, dann glaube ich, kann das Vertrauen auch erweitert werden auf Trezor One, was das betrifft.
Okay, sehr gut. Das hilft mir, das ganze Thema ein bisschen besser zu verstehen, auf jeden Fall. Und damit hilft es hoffentlich auch den Zuhörern, alles ein bisschen weiter zu verstehen. Wir nähern uns immer weiter dem Ende des Interviews, haben jetzt schon viel darüber gesprochen, was Trezor One zurzeit kann und was auch in der Zukunft geplant ist. Trotzdem steht bei mir auf den Fragebogen immer noch die Frage, was für Projekte und Erweiterungen in der Zukunft kommen. Haben wir da schon über alles gesprochen oder hast du tatsächlich noch so den ein oder anderen Plan, den du uns schon mitteilen kannst?
Ja, es gibt noch ein paar Dinge, die ich, denke ich, teasern kann. Es hängt alles damit zusammen, was brauche ich als Investor, als Anleger, um Investmententscheidungen zu treffen oder Erklärungen, um besser zu werden, um meine eigene Strategie zu entwickeln und, und. Wir machen keine Anlageberatung oder irgendwas, sondern wir wollen Tools und Wissen bereitstellen. Das bedeutet, Tresor One hat angefangen mit eine Erwartungshaltung an meinen Wissensstand, weil ich es programmiert habe. Und es erweitert sich jetzt immer weiter Richtung Personen, die weniger Wissen haben als ich, also Anfänger, und Richtung Leute, die viel mehr Wissen haben als ich. Und so erweitert sich diese Use-Case-Spanne, sage ich mal. Und da kommen einerseits mehr Educational-Geschichten rein, also Erklärungen. Das erste waren jetzt Tooltips, aber es werden noch viel weitere Guides und sowas kommen, um Anfängern zu erklären, was ist eine Aktie, was ist eine Dividende, was bedeutet Dollar-Cost-Averaging, was ist ein ETF, wie setzt sich der zusammen, warum ist der gut oder warum ist der nicht gut und so weiter. Möglichst ohne Bewertung, sondern einfach nur Education, das ist das eine. Auf der anderen Seite, was brauchst du denn als Anleger, wenn du jeden Tag in dein Portfolio schaust und schaust, wie es sich entwickelt. Du brauchst einen groben Überblick, was ist passiert, was ist seit gestern passiert, was ist in den letzten 3 Stunden passiert. Also wir werden mehr Richtung Intraday gehen, Richtung Realtime, was wir aktuell nicht sind. Wir werden versuchen, News mit reinzubringen und eine Gesamtübersicht des Marktes. Wie haben sich die Währungen entwickelt? Wie haben sich die großen Indizes entwickelt? Wir werden mehr Community-Diskussionen einbauen. Also nicht nur so, wie wir es jetzt haben. Du kannst in der Community über alles sprechen, Probleme, Tools, sondern auch direkt auf Wertpapierseiten, die public verfügbar sind, kann die Community diskutieren über die Apple-Aktie oder über Events, die passiert sind, und sich so austauschen und voneinander lernen. Wir werden die öffentlichen Portfolios, also man kann sein Portfolio öffentlich schalten, wenn man möchte, und einfach teilen. Auch das werden wir erweitern mit relativen Teilen, das heißt keine Euro-Werte, nur Prozentwerte oder privates Teilen. Du kannst deine Freunde einladen und mit denen diskutieren über eure Investmentstrategie, größere Vergleiche. Du kannst dein Portfolio gegen Indizes vergleichen, du kannst dein Portfolio gegen öffentliche Portfolios vergleichen oder sogar gegen eigene. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viel. Es gibt viel mehr zu tun, als ich Zeit oder Ressourcen hätte, auch wenn man Richtung Simulation denkt. Was wäre, wenn ich statt in diese Aktien immer zum gleichen Zeitpunkt den gleichen Betrag in diesen Index gesteckt hätte? Wie würde mein Portfolio dann aussehen? Das nennen wir intern Simulation. Solche Tools, glaube ich, brauch's und sind sehr hilfreich, und in diese Richtung wird's gehen. Ja, ich habe jetzt hier mehrere Monate an Roadmap erzählt oder rausgehauen. Wir wissen nicht, wann wir zu was kommen. Das ist einfach zu schnelllebig und unplanbar, aber das sind die Sachen, über die wir nachdenken und die wir im Kopf haben. Und auch ganz, ganz viel Kleinigkeiten einfach. Ja. Tresor One soll Spaß machen zu benutzen, und da stecken wir halt auch Aufwand in Kleinigkeiten. Und wenn es nur eine Animation ist oder eine Transition oder eine kleines Design-Goodie, das gehört auch mit dazu, und da werden noch viele, viele spannende Sachen kommen.
Freut mich sehr, das alles zu hören. Dadurch bin ich natürlich auch noch um einiges gespannter, wie sich das Produkt Tresor One demnächst so entwickelt, weil ich nutze es ja inzwischen auch selber, weil es für mich sehr einfach tatsächlich auch zu nutzen ist und ich dadurch auch meine Motivation habe, mir diese PDFs regelmäßig runterzuladen und auch zwischenzuspeichern. Wir sind am Ende des heutigen Interviews angekommen. Bedeutet, ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, uns von Tresor One zu erzählen und uns diese doch recht tiefen Einblicke zu geben. Damit geht das letzte Wort des Interviews auch schon an dich. Du hast den Abschlusssatz, die Abschlusssätze. Hast du zum Beispiel noch einen letzten Tipp für jeden angehenden Aktionär oder der, der es werden will, der sich mit der Börse beschäftigt, für jeden Zuhörer? Magst du noch irgendwas mit auf den Weg geben?
Ich weiß nicht, ob ich ein Anlegerexperte bin oder eine Anlageberatung geben kann. Das werde ich nicht machen, aber mein Tipp ist, für jeden, der anfängt, das Wichtigste ist anzufangen. Wartet jetzt nicht auf den nächsten Crash oder sonst irgendwas, sondern die Zeit, die ihr im Markt verbringt, ist wichtiger, als auf den perfekten Zeitpunkt einzusteigen. Zu warten, das habe ich gelernt, und ich glaube, das wird jeder bestätigen, der länger an der Börse ist. Auf Englisch gibt's da dieses Sprichwort, time in the market trumps timing the market. Das ist, denke ich, der allerwichtigste Tipp. Und ansonsten möchte ich mich auf jeden Fall für die Einladung bedanken und sowohl von dir als auch von deiner Audience, von deinen Zuhörern ist jedes Feedback wirklich willkommen. Mein Ziel ist, ein Tool für euch zu bauen. Für mich ist es eigentlich schon zweckerfüllend und für jeden, für den noch irgendwas fehlt oder nicht ideal ist, schreibt es mir, schreibt es in die Community, ich lese alles und das beeinflusst letztendlich, wie wir Tresor One weiterentwickeln. Deswegen danke euch schon mal dafür und ich freue mich aufs nächste Mal.
Damit bleibt nur noch zu sagen, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du wieder dabei warst. Hinterlasse doch gerne ein Abo und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Wenn dir der Finanzilluminati Podcast gefällt, dann bewerte ihn gerne auf iTunes. Alle in der Sendung genannten Infos findest du wie immer in den Shownotes sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com. Bei Rückfragen und Wünschen stehen wir dir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Schreib uns auf Instagram, Twitter oder Facebook. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.